Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Dieser Podcast wird Ihnen von einem echten Hamburger Original präsentiert. Dem GBI, Großhamburger Bestattungsinstitut. Das GBI in der Rechtsform eines Vereins ist seit 1920 die Adresse in und um Hamburg für alle Themen rund um den konkreten Trauerfall sowie bei der Bestattungsvorsorge. Trauer und Feier. Die Menschen vom GBI helfen Ihnen individuell, empathisch und kompetent. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln Sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten vom GBI eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, das Hamburger Original, 15 Mal in und um Hamburg.
Moin und schönen guten Tag. Willkommen zu unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Mein Name ist Bettina Mittelacher, ich bin Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt. Und bei mir ist Professor Klaus Püschel, der Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin. Er sieht sich als Arzt für die Schattenseiten des Lebens und seine Patienten sind die Verletzten und die Toten.
Ja, ich bin sozusagen der Hamburger Quincy. Die Toten sind mein Leben. Und ich versuche, bildlich gesprochen, in den Toten zu lesen wie in einem Buch, speziell auch in ihren Knochen.
Heute wollen wir über Menschen sprechen, die tatsächlich häufiger als andere zu Opfern werden. Das sind die Alten und die Schwachen. Und wir reden über einen Mann, der 5 betagte Frauen ermordet hat und beinahe mit seinen Verbrechen davongekommen wäre. Es ist ihm nämlich gelungen, eine Szenerie zu hinterlassen, die auf den ersten Blick harmlos erschien. Alte Menschen, die in ihren Betten gestorben sind. Für den Laien mag das unverdächtig erscheinen nach dem Motto, alte Menschen sterben nun mal und wahrscheinlich hat einfach das Herz schlapp gemacht. Manchmal denkt man vielleicht sogar, das Schicksal war gnädig, weil der alte Mensch vermutlich im Schlaf gestorben ist.
Ja, ich finde, man muss bei älteren Menschen ganz besonders sorgfältig hinsehen. Und alleine das Alter tötet ja nicht. Man muss auch bei alten Menschen darüber nachdenken, ob es eine fassbare Todesursache gibt. Und über 70 oder über 80 heißt keineswegs, dass das Leben schon zu Ende ist. Und hinter einem scheinbar friedlichen Tod steckt dann möglicherweise ein Verbrechen. Man muss ja auch bedenken, dass die Täter häufig aus dem näheren Umfeld kommen und dass gerade die Freunde, die Verwandten vielleicht aus Habgier oder weil sie nicht mehr warten wollen auf das Erbe, dann zu Tätern werden.
In unserem Fall sind 5 Frauen gestorben, die waren zwischen 83 und 89 Jahren alt. Das Ganze spielt in Bremerhaven und innerhalb kürzester Zeit sind die Verbrechen passiert und bei allen 5 Opfern heißt es erstmal, das Herz habe schlapp gemacht. Aber in Wahrheit war das eine Mordserie, die wirklich in der deutschen Kriminalgeschichte als einmalig gilt, denn der Täter hat die 5 Frauen innerhalb von nur 9 Taten getötet. Und er hat dies getan, um sich an ihren Ersparnissen zu vergreifen, wie man später weiß. Und dass es nicht noch ein 6. Todesopfer gegeben hat, ist einem glücklichen Zufall zu verdanken. Denn eine Seniorin, die ebenfalls von ihm überwältigt wurde, hat knapp überlebt.
Ja, das war damals eine echt spektakuläre Serie in Bremerhaven an der Nordsee. In einer Gegend, die man eigentlich für ganz friedlich hält. Die Geschichte ist bekannt geworden, als die Mordserie des Oma-Mörders, etwas respektlos als Oma-Mörder bezeichnet. Und es handelte sich dabei um einen 31 Jahre alt gewordenen Verbrecher, vorher in Bezug auf Körperverletzungen im Prinzip unbescholten, der ja fast von null zu einem ganz gefährlichen Serienmörder geworden ist. Ich denke, das war geradezu ein Rekord. Eine so enge Mordserie habe ich jedenfalls nie wieder erlebt, so viele Tote in so kurzer Zeit. Der Täter hat seine alten Opfer, alles Frauen, über 80 Jahre, gewaltsam erstickt, hat dabei fast keine Spuren hinterlassen. Und es hat eben eigentlich wiederum Kommissar Zufall bedurft, um ihm letztlich auf die Spur zu kommen.
Wie war denn das? Äußerlich schienen die Frauen ja praktisch unversehrt zu sein. Die Haut ist da, ja, kaschiert eine Menge, oder?
Ja, es gibt schon verschiedene Tötungsmechanismen, bei denen man bei der äußeren Leichenschau fast nichts bemerkt. Die Haut liegt dann sozusagen wie ein Deckmantel über den inneren Verletzungen. Hier war die Ausgangssituation so, dass der Mann eben ganz besonders kräftig war und die Opfer eben alt und gebrechlich, so dass es ihm dann besonders leicht gefallen ist, mit seinen großen Händen und seiner Übermacht die Opfer spurenarm zu töten.
Ja, der Mann war 1,90 groß, 130 Kilo schwer. Die Frauen, eher zart und zierlich, haben wahrscheinlich ungefähr nur die Hälfte gewogen. Und jedes Opfer hat wahrscheinlich dadurch, dass es erstickt wurde, einen verzweifelten, minutenlangen und qualvollen Todeskampf erlebt. Im Fernsehkrimi wirkt es oft so, als reicht irgendwie eine halbe Minute oder eine Minute, um jemanden zu ersticken oder zu erwürgen. Das wird dann ein bisschen, ich sag mal, in Zeitraffer gezeigt. Aber in Wirklichkeit dauert es sehr viel länger als eine Minute, oder?
Ja, der Erstickungstod dauert von der Agonie her 3 bis 6 Minuten. Und das gilt eben zum Beispiel auch für Ertrinken oder für die übliche Art und Weise des Erstickungstodes, nämlich die Strangulation. Es gibt auch noch ganz andere Mechanismen, die letztlich auch mit einem Sauerstoffmangel durch Ersticken einhergehen. Jedenfalls reicht ein kurzer Griff an den Hals keineswegs aus, genauso wenig wie in der Regel auch ein Handkantenschlag an den Hals nicht ausreicht. Man braucht da ganz schön viel Kraft und ich habe tatsächlich auch schon Fälle erlebt, bei denen der Täter dann aufgegeben hat, weil er nicht genug Durchhaltevermögen hatte, um tatsächlich den Hals minutenlang zuzudrücken.
In unserem Fall hat der Täter ja durchgehalten. Er hat immerhin 5 Frauen auf dem Gewissen gehabt und Durchhaltevermögen bewiesen, muss man es vielleicht ausdrücken. Trotzdem hat er hinterher vor Gericht gesagt, ich wollte sie nicht töten. Und sein Anwalt hat sogar gesagt, sein Mandant hätte zum Schluss gewollt, dass er gefasst wird, dass es zu Ende geht. Der Mann ist ja dann vor Gericht gekommen, hat die Höchststrafe bekommen.
Ja, also ich denke, das waren so die üblichen Mechanismen vom Angeklagten beziehungsweise seinem Rechtsbeistand, um irgendwie eine mildere Strafe zu erreichen, um eventuell nicht wegen Mordes verurteilt zu werden. Hier in diesem Fall ist eben eindeutig auch die besondere Schwere der Schuld dieses Mannes festgestellt worden. Zusätzlich zu diesem Urteil von lebenslang, das bedeutet letztlich, dass er nicht nur mindestens 15 Jahre sitzt, sondern sicher über 20 Jahre im Gefängnis bleibt, bevor man überhaupt erwägt, ob man ihn danach nochmal wieder freilassen kann.
Das war ja ein Fall vom Frühsommer 2001. Das heißt also, dass er noch im Gefängnis sitzt. Wir haben diesen Fall auch in unserem Krimisachbuch Totes Schweigen nicht geschildert und erzählen da auch und erzählen jetzt hier, wie es in der Urteilsbegründung dann festgestellt wurde. Da hat nämlich der Richter von schrecklichen Taten gesprochen und dass so eine Verbrechensserie einen hohen Seltenheitswert habe in Deutschland. Und wenn man überlegt, der Mann hat diese 5 Opfer gefunden und hat sie umgebracht und hat nur wenige 1000 Mark damals waren es noch Mark, erbeutet. Und dann sagt der Richter, da fragt man sich, wie viel ein Menschenleben wert ist. Und ja, offenbar gibt es Menschen, für die ein Menschenleben kaum etwas wert ist. Es gibt sie, die Menschen, die gewissermaßen über Leichen gehen, um sich zu bereichern.
Ja, bei diesem merkwürdigen Samariter, der ja wirklich selber beim Arbeiter-Samariter-Bund vorher gearbeitet hatte, sieht man eine Entwicklung, die einen wirklich irgendwie schaudern lässt. Er hat ja in jedem Einzelfall eigentlich nur eine relativ geringe Beute gehabt. Und das Ganze sollte ihm ja nur tatsächlich dienen, um sein Zusammenleben mit einer Prostituierten da angenehm zu gestalten. Wie kann das sein, fragt man sich natürlich, dass man in so einer Situation zum ja besonders brutalen Mörder wird. Also dieser Fall zeigt, finde ich, wirklich in ganz erschütternder, geradezu lehrbuchartiger Weise, dass nahezu jeder Mensch in einer besonderen Situation zu einem Mörder werden kann, sodass man dann davor steht und sich das aus seiner Biografie eigentlich gar nicht richtig erklären kann.
Zumal bei diesem Täter, dem sogenannten Oma-Mörder, ja zunächst alles auf einen soliden Lebensweg hinausläuft. Er wächst bei seinen Eltern auf mit Geschwistern, macht seine Ausbildung in seinem Wunschberuf. Er wollte wirklich Krankenpfleger werden, ist es dann auch geworden. Das Problem ist bloß, dass er mit seinem Geld nicht ausgekommen ist. Und obwohl er und seine damalige Frau gut verdient haben, hat es hinten und vorne nicht gereicht, weil er ständig geprasst hat und vor allen Dingen Geld für Autos ausgegeben hat.
Ja, der lebte eben für seine Situation, obwohl er ganz gut verdient hat, auf zu großem Fuß. Er wollte gerne protzen mit Autos und mit Frauen und nach außen deutlich mehr sein, als er eigentlich von seiner Ausbildung und seinem Verdienst her war.
Das hat er sogar selber hinterher auch reflektiert und hat gesagt, das sei eine gewisse Großmannssucht, die er da gehabt hat. Seine Frau hat sich dann von ihm getrennt, als sie erfuhr, wie viel Schulden er angehäuft hat. Damit kam sie nicht mehr klar. Außerdem hat er seinen Job verloren und brauchte natürlich jetzt noch mehr Geld. Ja, und dann hat er eine andere Frau kennengelernt und stand nun wirklich vor einem Problem.
Ja, das war jetzt eine Prostituierte. Und da fragt man sich natürlich ehrlich gesagt auch wieder, was geht denn jetzt in dem Kopf dieses Mannes vor, dass der sich tatsächlich einbildet, dass eine Prostituierte es mit ihm gerade ernst meinen könnte. Also so aus einer Kurzbeziehung, dass da etwas Ernsthaftes werden soll.
Naja, hat sich wirklich verliebt. Sie allerdings nicht.
Naja.
Sie wollte sein Geld.
Das war sehr einseitig und das gehört ja zum Job der Prostituierten, dass sie ihre Freier irgendwie versuchen an sich zu binden und möglicherweise auch noch mehr Geld bekommen als für die Liebesdienste im engeren Sinne. Und er hat ihr dann tatsächlich vorgespiegelt, dass er in einer leitenden Funktion beim Pflegedienst arbeitet und sehr viel Geld verdient, hat von 10.000 Mark geredet. Das war natürlich gesponnen, weil er ja an der Zeit dann schon arbeitslos war. Er selber ist offensichtlich in diese 29-jährige Frau verliebt und möchte mit ihr ein schickes Leben führen. Und damit beginnt die Katastrophe, weil er eben abgebrannt ist und jetzt für kurzzeitige Abenteuer, Schiffsreise, Hubschrauberflug, Geld braucht und sie will eben immer mehr.
Sie will immer mehr, er hat nichts und da entsteht nun mal bei ihm dieser Plan, Geld von alleinlebenden Rentnerinnen zu bekommen. Er ist ja Krankenpfleger, hat also auch Zugang zu älteren und betagten Patientinnen gehabt, zum Teil ehemaligen Patientinnen und hat sich recht clever überlegt, dass er vielleicht gerade dadurch, dass sie ihn kannten, dass sie kein Misstrauen hegen würden, wenn er bei ihnen an der Tür klingelt. So war es dann auch. Außerdem hat er gedacht, er ist ihr natürlich körperlich überlegen mit seinen 130 Kilo. Du hast den Mann später im Prozess erlebt. Welchen Eindruck hat er denn eigentlich auf dich gemacht?
Ja, später im Prozess war er eigentlich dann wieder eher klein, ja, in Bezug auf diesen großen Körper. Und er wirkte für mich nun in dem Augenblick nicht wie ein brutaler Mörder. Aber das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, wenn ich in diesen Prozessen sitze. Und mir gegenüber sitzt dann ein Mensch, der einen anderen getötet hat oder auch mehrere andere. Ich frage mich dann immer, ob man es anderen Menschen überhaupt ansehen kann, rein äußerlich. Und gerade hier, der wirkte auf mich eher wie so ein unerfahrener, tapsiger Bär und jedenfalls nicht wie ein brutaler Serienmörder, der er nun wirklich war, und zwar einer der ganz schlimmen Sorte.
Ja, sein erstes Opfer ist eine 87-Jährige gewesen. Er hat sich bei ihr unter einem Vorwand angekündigt und hat dann, als die Frau ihm die Tür aufgemacht hat, hat er sich eine Socke über die rechte Hand gestreift. Das war so eine Art Markenzeichen für ihn. Er hatte mehrere Gründe dafür, dass er diese Socke immer benutzt hat.
Naja, das eine war, das ist so ähnlich wie ein Handschuh, man hinterlässt weniger Spuren. Das andere, es führt durch den Stoff zu einem besseren Bedecken der äußeren Atemöffnung und hindert damit auch besser am Schreien. Also weniger Spuren, weniger Lärm und eine bessere Möglichkeit, tatsächlich das Opfer zu Tode zu bringen. Das ist tatsächlich für einen Erstickungsmechanismus dann ein geeignetes Werkzeug.
Naja, und er hat dann später erzählt, dass er die Frau von hinten umfasst hat und dass er dann aber in Stolpern gekommen sei und sie hatte dann angefangen zu schreien. Ich wollte das Schreien dämmen, hat er gesagt. Und dann hat er das Gesicht der Frau in ein Handtuch gedrückt. Und dann hat er gesagt, nach einer gewissen Zeit verstummte der Schreier und der Körper erschlaffte. Ich stellte fest, dass sie tot war. Und dann ist ihm sein ursprünglicher Plan wieder eingefallen in seiner Panik. Er hat erzählt, er sei in diesem Moment in Panik gewesen und hat dann noch 350 Mark zusammengerafft aus irgendwelchen Geldverstecken und ist damit geflohen. Ja, die nächste Tat schon zwei Tage später.
Ja, insgesamt, er hat eben für diesen Erstickungsvorgang verschiedene Mechanismen eingesetzt. Also zum einen diese Geschichte mit der Socke. Dann hat er die Opfer zum Teil in die Kissen hineingedrückt oder auf das Bett gedrückt. Oder er hat Kissen genommen und sie ihnen aufs Gesicht gedrückt. Oder er hat den Brustkorb zusammengedrückt oder er hat auch mal am Hals gedrückt. Also alles Mechanismen, die zu einem Tod durch Ersticken dann letztlich führen. Und so hat er das dann auch mit der Nächsten gemacht, dieser 85-jährigen Frau.
Ja, wir haben zu Eingang schon gesagt, die Opfer waren letztlich zwischen 83 und 89 Jahre alt. Teilweise erbeutet er mal 250 Mark, 280, 350, auch mal 1000, aber vergleichsweise natürlich lächerlich geringe Beträge, wenn man bedenkt, dass dafür unschuldige Opfer sterben müssen. Das ist also ganz furchtbar. Die Zeitabstände zwischen den Morden waren in etwa gleich. Alle 2 bis 3 Tage hat er sich wieder ein Opfer gesucht. Und ich habe den Eindruck, dass er immer zielgerichteter vorgegangen ist. Und man kann doch dann auch annehmen, dass die Hemmschwelle bei ihm immer niedriger wurde, oder?
Naja, er hatte dann in gewisser Weise Erfahrung gesammelt, hat auch gesehen, wie leicht das Ganze für ihn war. Und dass er zunächst natürlich auch nicht entdeckt wurde, zunächst. Und man muss wirklich sagen, das ist also in Bezug auf die Frequenz der Taten und die kurzen Zeitabstände eine extrem ungewöhnliche Tötungsserie gewesen. Wenn man sich dann auch noch die Umstände so vorstellt, einerseits bringt er die alten Frauen um, also in einer besonders brutalen Art und Weise sehr, sehr hinterlistig. Andererseits versucht er dann kurze Zeit danach mit seiner jungen Freundin da seinen Spaß zu haben. Das Ganze klingt total widersinnig irgendwie. Und der Mann hat irgendwie richtig abgehoben in der Zeit und hat vollständig die Orientierung verloren. Aber nicht aufgehört zu töten.
Er hat nicht aufgehört zu töten, im Gegenteil. Also er hat ja diese 5 Frauen umgebracht und nach dem letzten Mord hat er nicht wieder 2 Tage gewartet, sondern ist noch am selben Abend oder am selben Tag unmittelbar anschließend weitergefahren zu einer 82-Jährigen, die ihn wieder ganz arglos in ihre Wohnung lässt. Und wie üblich hat er eine Socke über die rechte Hand gezogen und hält der Frau den Mund zu und drängt sie auf ihr Bett. Und zwingt sie dazu, ihre Geldverstecke zu verraten. Und das macht sie auch in ihrer Angst, in ihrer Panik. Sie ist natürlich in Todesangst und erzählt ihm, wo sie 3.700 Mark verwahrt hat. Ja. Und er hat ihr dann das Gesicht ins Kissen gedrückt oder in Decken, bis sie bewusstlos wurde und nur noch röchelte.
Ja, diese Frau ist dann anders als die anderen doch noch mit dem Leben davon gekommen. Sie hat Glück gehabt, weil ihr Sohn angerufen hat.
Ja, der Sohn hat angerufen und war irritiert, dass sie nicht ans Telefon gegangen ist. Und der Mörder hat zu Recht dann Sorge gehabt und Angst gehabt. Nun könnte also jemand demnächst in der Tür stehen und hat dann sein Opfer liegen lassen. Und der Sohn ist dann wirklich sehr schnell zu seiner Mutter gekommen und hat sie retten können. Die Frau war bewusstlos, kam dann aber langsam wieder zur Besinnung. Und wenn sie wirklich tief bewusstlos gewesen ist, und davon müssen wir ausgehen, kann man dann rechtsmedizinisch irgendwie einordnen, wie knapp sie am Tod vorbeigeschrammt ist?
Naja, ich hatte ja schon ausgeführt, dass so ein Erstickungsvorgang einige Minuten dauert, so je nach Konstitution des Opfers 3 bis 6 Minuten. Und es kommt nach relativ kurzer Zeit, und da kommt es auf den Mechanismus des Erstickens an, zu einer Bewusstlosigkeit, und der Erstickungsvorgang läuft dann im Zusammenhang mit dem Sauerstoffmangel des Gehirns in verschiedenen Phasen ab. Da gibt es so eine Phase, bei der das Opfer auch krampft und die Hirnzellen werden zunehmend geschädigt. Wenn der ganze Vorgang länger als 2,5, 3 Minuten dauert, dann besteht auf jeden Fall eine sehr starke Hirnschädigung. Wenn der Hals so bis etwa 2 Minuten zugedrückt wird, dann hat das Opfer eine Chance, nochmal wieder aufzuwachen. Und so muss es hier gewesen sein. Also der Täter hat nach diesem Anruf des Sohnes, als das Telefon klingelte, offensichtlich nicht lange genug den Erstickungsvorgang fortgesetzt, sodass dann das Opfer tatsächlich aufgewacht ist und keine relevante Hirnschädigung hatte. Davon konnte ich mich später im Prozess, wo sie als Zeugin aussagte, auch selber noch überzeugen.
Sie hat dann ja zunächst mal tatsächlich dazu beigetragen, ganz wesentlich dazu beigetragen, dass der Mann gefasst wurde. Sie hat ihn ja beschrieben, hat gesagt, da war ein großer Mann vom Pflegedienst und der habe sie überfallen und ausgeraubt. Und dann ist man also sehr schnell seitens der Polizei ihm auf die Schliche gekommen und hat ihn noch am selben Abend festgenommen. Dann hat die Frau im Prozess, als der Mann später vor Gericht stand, geschildert, wie arglos sie gewesen ist, als er bei ihr in der Tür stand. Sie hat ihn erstmal begrüßt, wir kennen uns doch. Und dann hat sie ihm den Rücken zugewendet, hat sie erzählt. Und dann hat sie gesagt, und dann habe ich plötzlich so eine Tatze vor meinem Gesicht. Und der Mann habe dann gesagt, das ist ein Überfall und wo ist dein Geld? Und dann hat sie gesagt, und dann hat er mich ganz tüchtig gedrückt und gequält. Und ich sagte, Jungchen, nimm das Geld und geh. Ja, und dann wurde sie weiter in das Kissen gedrückt und ja, dann wusste sie nichts mehr. Sie konnte nicht schreien und sie hat das Bewusstsein zu verlieren sehr plastisch geschildert. Sie hat nämlich gesagt, das war wie Sterben, so richtig schön süß. Und jetzt, nach dieser Erfahrung, wo sie wirklich so ganz knapp vor dem Tod war, habe sie keine Angst mehr vor dem Sterben.
Ja, die hat das so ein bisschen sogar als Gottesfügung dann angesehen und er hat sogar wieder behauptet, er habe nicht geplant, sie zu töten, aber der hatte ja keine Stoppuhr dabei. Also das war sicher eine Ausrede und letztlich eben eine besonders perfide Situation. Der eigentlich hilft, der Samariter, kommt an die Wohnungstür und die arglosen Alten machen ihm auf. Der große, kräftige Mann wie ein Bär hat dann auch noch erzählen wollen, er habe Panik gehabt, er sei in einer Zwangssituation gewesen. Aber auch da muss man natürlich ganz klar sagen, unter kriminalistischen und dann vor allen Dingen auch rechtlichen Aspekten war er natürlich voll verantwortlich für das, was er getan hat. Das Ganze war auch geplant, das war vorbereitet und zeigte so von der Begehensweise her alle Merkmale, die eben zu einem Mord gehören, wozu die Hinterlist gehört, zum Beispiel das Berauben. Und das Ganze war ganz besonders verwerflich, wenn man bedenkt, dass er das fünf oder sogar ein sechstes Mal getan hat, also fünfmal und dann einen Versuch, dann klingt es auch fast wieder wie Hohn, wenn er dann hinterher in einer Gerichtsverhandlung sagt, ich bin eigentlich gar nicht hingegangen mit dem Vorsatz zu töten. Ja, was denn sonst, nachdem er das mehrfach gemacht hatte? Und zum Schluss sagte er, sei froh gewesen, dass die letzte Rentnerin überlebt hat, aber auch der hat er den Hals zugedrückt, beziehungsweise ihr ein Kissen ins Gesicht gedrückt und irgendwie mag man ihm nicht glauben, wenn er sagt, dass er froh war, dass jetzt Schluss war. Wahrscheinlich hätte der noch eine ganze Zeit weitergemacht.
Das muss man befürchten. Nun ist ihm ja Gott sei Dank das Handwerk gelegt worden durch die Aussage der Frau, die sich gut erinnern konnte und den entscheidenden Hinweis geben konnte. Ja, und jetzt hat man sich die anderen fünf Opfer nochmal angeguckt. Ursprünglich war man ja davon ausgegangen, dass sie sind eines natürlichen Todes gestorben. Und jetzt hat man aber erkannt, was sie nämlich wirklich sind, kaltblütige Morde. War allerdings knapp. Es hätte nicht viel gefehlt und der Mann wäre mit seinem brutalen Verbrechen davongekommen.
Ja, das ist ein ganz allgemeines.
Wie ist das überhaupt möglich gewesen?
Also das ist nun ein Problem der ärztlichen Leichenschau. Man muss sagen, dass Ärzte, speziell auch Hausärzte oder Ärzte aus dem Rettungssystem dazu neigen, bei alten Menschen einen natürlichen Tod zu bescheinigen. Und alte Menschen werden einfach nicht mit der nötigen Gründlichkeit untersucht. Auch hier in diesen Fällen haben wir zum Teil festgestellt, dass bei der Leichenschau gar keine vollständige Entkleidung vorgenommen war. Wir haben dann später bei den Sektionen festgestellt, dass die Frauen zum Teil auch recht erhebliche Verletzungen hatten, die man eigentlich hätte feststellen müssen, wenn man den Brustkorb abgetastet hätte, weil da Rippenbrüche waren, der hatte ja auf dem Körper gekniet. Also die hatten dann auch Bindehautblutungen. Wenn man die Alten sehr sorgfältig untersucht hätte bei der ärztlichen Leichenschau, dann hätte man früher den Verdacht haben müssen, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, dass es hier Erstickungsmechanismen gegeben hat und die Ärzte hätten in der Todesbescheinigung dann eben ungeklärt oder nicht natürlich angeben müssen und hätten nicht einen natürlichen Tod bescheinigen dürfen, wie sie das getan haben. Aber da gibt es eben gewisse Automatismen, vor denen man immer wieder nur warnen kann. Allein die Tatsache, dass ein Mensch alt ist, heißt nicht, dass er auch eines natürlichen Todes gestorben ist. Ganz im Gegenteil, Alte werden unter Umständen besonders leicht zu Opfern.
Unter Rechtsmedizinern gibt es ja so eine Art Faustregel, dass auf einen entdeckten Mord ein Unentdeckter kommt.
Ja, das ist so die statistische Aussage, die wir heutzutage in der Regel vertreten. Früher wurde die Quote noch ganz anders angegeben. Als ich studiert habe, hieß es noch, auf ein entdecktes Tötungsdelikt kommen gleich mehrere Nicht-Entdeckte. Hier ist es sehr schwer mit der Dunkelfeldforschung, das ist das Besondere vom Dunkelfeld im Zusammenhang mit Tötungsdelikten, dass das besonders dunkel ist und wir wissen das wirklich nicht genau. Eigentlich müsste man alle Toten sehr genau untersuchen und zwar möglichst durch Obduktion, um hier zu eindeutigen kriminalistischen Schlussfolgerungen zu kommen. Aber insgesamt ist es sicher richtig, dass man feststellt, dass es eine Reihe von nicht entdeckten Tötungsdelikten gibt. Und die Mordserie dieses Oma-Mörders ist ein besonders spektakuläres Beispiel dafür.
Es sind dann ja doch im Nachhinein bei den Sektionen, die dann vorgenommen wurden, teilweise erhebliche Verletzungen festgestellt worden. Dieser große, massige Mann hat ja teilweise auf den alten Frauen regelrecht gekniet, auf deren Brustkorb. Und da kann man sich auch als medizinischer Laie vorstellen, dass viel kaputt geht.
Ja, es hatten mehrere der Frauen tatsächlich Knochenbrüche. Wir haben dann, indem wir die Haut auch präpariert haben, diesen Deckmantel sozusagen abgezogen und haben viele Hautunterblutungen, Weichteilunterblutungen festgestellt. Und insbesondere haben wir auch im Bereich des Halses und in der Umgebung des Mundes Verletzungen festgestellt. Zum Teil waren die ehrlich gesagt sogar so offensichtlich, dass man sagen muss, dass bei der Leichenschau Fehler gemacht worden sind. Und man muss sich fragen, ob nicht hier tatsächlich Todesfälle hätten verhindert werden können, wenn man vorher richtig gründlich hingeschaut hätte. Und man hätte, denke ich, dem Oma-Mörder tatsächlich durch Sorgfalt bei der Leichenschau früher das Handwerk legen können und man hätte die Polizei früher auf seine Spur bringen können.
Es gab ja diese schweren Verletzungen, die du gerade geschildert hast, wie Rippenbrüche und andere Brüche, Knochenbrüche und innere Blutungen auch. Aber es gab ja auch zum Teil Hämatome. Ich glaube, wenn alte Menschen Hämatome haben, dann neigt man vielleicht auch dazu, dass man denkt, ach, dann sind sie vielleicht nur hingefallen oder haben sich irgendwo gestoßen. Ist das auch so eine Art Reflex?
Ja, das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Das bemerken wir auch bei Todesfällen im Bereich der Pflege, dass dann gesagt wird, die Hämatome werden vielleicht auch dadurch hervorgerufen, dass man den Alten im Bett aufhilft oder dass man sie an den Armen hochzieht oder dass man sie wendet. Aber hier wirklich, das muss man nochmal wieder sagen, da gab es zum Teil Brustkorbniederbrüche, so nenne ich das. Also wenn zahlreiche Rippen gebrochen sind und es gab zum Teil sogar auch Wirbelsäulenfrakturen. Und das war ehrlich gesagt durch die Leichenschau eigentlich feststellbar. Und nochmal, bei alten Menschen kann man nicht davon ausgehen, dass die immer eines natürlichen Todes sterben. Bei alten Menschen muss man auch Sektionen durchführen. Und die Alten werden eben besonders leicht Opfer. Und das muss man den Kollegen der Polizei immer wieder tatsächlich in ihr Dienstbuch schreiben, dass man dann sagt, bei Alten eher noch genauer hinschauen als sonst.
Im Prozess stellt das Gericht dann ja bei dem Täter als Motiv Habgier fest. Er wird also wegen Mordes verurteilt. Und das Gericht sagt, die Frage sei, warum töten Samariter? Er war ja Krankenpfleger, also in einem Heilberuf tätig. Und es ist ihm aber tatsächlich wirklich nur darauf angekommen, in Besitz des Geldes zu kommen. Der ist ja auch psychiatrisch noch untersucht worden, der Oma-Mörder.
Ja, da war eine psychiatrische Sachverständige an ihm dran. Die kenne ich persönlich zufällig auch sehr gut. Eine besonders erfahrene Sachverständige, die ihn beurteilt hat. Die hat auch ganz eindeutig gesagt, dass er voll schuld- und steuerungsfähig ist. So zu seinem Hintergrund hat sie, finde ich, sehr, sehr gut erläutert, dass er sich in gewisser Weise so in eine Wunschwelt verloren hat. Er wollte einfach besonders großartig nach außen erscheinen, um auch dieser Frau zu imponieren. Das galt aber nicht nur für diese Frau. Später hat er dann die Taten zwar eingeräumt, aber auch da hat er sich, wie ich finde, wieder in eine gewisse Scheinwelt verloren, indem er den Eindruck irgendwie hervorzurufen versuchte, er sei von Reue getragen. Und das täte ihm alles sehr leid. Aber man muss sagen, wer eine solche Tötungsserie hinter sich gebracht hat, wer das mehrfach in dieser brutalen Art und Weise ausgeführt hat, der kann auf keinen Fall tatsächlich ernsthaft dann für sich reklamieren, dass ihm das Ganze leid tut und dass er die ganze Zeit am Zweifeln war oder von Schamgefühlen geprägt war. Also hier muss man, und das hat das Gericht ja auch getan.
Das Gericht hat ja gesagt, also spätestens ab dem dritten Fall habe der 31-Jährige von Anfang an geplant, seine Opfer zu töten und habe sie nicht mehr nur ausrauben wollen. Also das hat das Gericht ihm nicht abgenommen, dass er das behauptet hat, obwohl der Täter das stets bestritten hat. Ja, 5 Morde an alten Menschen innerhalb von 9 Tagen in wohl ein grausamer Rekord in Deutschland, der da aufgestellt wurde. Die traurige Realität ist aber, dass es immer wieder Mordserien an alten Menschen gibt. Und gerade im medizinischen, pflegerischen Bereich.
Ja, ich habe mich damit schon häufiger auseinandergesetzt und habe auch an anderen Serien als Sachverständiger mitgearbeitet. Aktuell spielt natürlich in der öffentlichen Aufmerksamkeit der Fall des ehemaligen Krankenpflegers Nils H. eine ganz besondere Rolle, der da im Bereich Oldenburg Delmenhorst viele Schwerstkranke getötet hat und verurteilt wurde für nahezu 100 Tötungsdelikte. Unglaublich.
Ein Krankenpfleger als Mörder? Ja, dieser Verdacht ist natürlich zunächst mal ungeheuerlich, obwohl wir gerade vorhin gehört haben, dass es gar nicht so fern liegt. Dieser Krankenpfleger war ja nun aktiv, dieser Nils H., der war in den Krankenhäusern tätig. Und den Kollegen ist schon länger aufgefallen, dass während seiner Dienstzeiten bemerkenswert häufig Patienten Notfälle erleiden und es auch öfter einen tödlichen Ausgang gibt bei diesen Notfällen, zum Beispiel wegen Herzrhythmusstörungen und dass die Menschen dann gestorben sind. Einmal wurde er dann tatsächlich auf frischer Tat ertappt, als er einem Patienten ein Medikament verabreicht hat. Und dieser Nils H. ist dann vor Gericht gestellt worden, ist zunächst verurteilt worden wegen mehrerer Morde, hat dann im Rahmen dieses Prozesses etliche weitere Morde gestanden. Und dann hat man von 2014 an 200 Fälle aufgerollt und 134 Leichen auf 67 Friedhöfen exhumiert und rechtsmedizinisch untersucht. Und etliche weitere Patienten konnten nicht mehr untersucht worden, die sind eingeäschert worden. Da kann man keine Befunde mehr als Rechtsmediziner erheben, wenn die verbrannt worden sind? Gar nichts mehr?
Nein, da geht wirklich nichts. Manchmal überlegen wir jetzt neuerdings, was in der Asche eventuell noch nachweisbar ist. Unter ganz besonderen Bedingungen hat man manchmal DNA, aber so die in der Intensivmedizin verabreichten Medikamente gehen nicht. Man muss sagen, das Beweismittel Leiche ist verloren durch die Kremierung. Deswegen muss ja vor der Einäscherung auch immer noch eine zweite Leichenschau stattfinden. Aber das hat im Fall von Nils H. ja auch nicht genutzt, weil die Patienten keine offensichtlichen Verletzungen hatten. Er hatte denen ja was gespritzt und das kann man von außen nicht erkennen.
Ja, wieso wird dieser Mann zum Serienmörder? Er hat in seinem Prozess manche angeklagte Taten, 97 wurden ihm dann zur Last gelegt, hat er gestanden, andere vehement bestritten. Bei manchen hat er gesagt, er weiß es nicht mehr so genau. Ich muss auch ganz ehrlich und auch ein bisschen zynisch sagen, bei so vielen Opfern kann man auch allmählich den Überblick verlieren. Was haben denn die Medikamente, die der dem Patienten verabreicht hat, genau bewirkt?
Na, die haben die Schwerkranken dann in eine kardiale Notfallsituation gebracht. Das heißt, es wurde ein Herzversagen durch Herzrhythmusstörungen hervorgerufen und dann hat er eben versucht, durch Herzdruckmassage und Erste-Hilfemaßnahmen da einzugreifen. In einigen Fällen ja durchaus auch noch mit Erfolg.
Ja, aber in jedem Fall war es ein Spiel mit dem Tod, denn oft genug ist es ja nicht gelungen, die Frauen dann heldenhaft zu retten, so wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Er ist dann jetzt im Juni in 85 Fällen schuldig gesprochen worden wegen Mordes und hat wieder eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Und das Gericht hat die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Ein Sachverständiger hat gesagt, er habe sich als Herr über Leben und Tod aufspielen wollen und habe ein Bedürfnis nach Erregung und Action gehabt. Und die Opfer seien für ihn gar nicht mehr Menschen gewesen, als die er sie wahrgenommen hat, sondern eher ein Objekt. Und Scham oder Reue sei ihm nicht erkennen zu gewesen.
Ja, da ist er allerdings auch nicht der Einzige. Derartige Tötungsserien gibt es ja eine ganze Reihe. Die füllen zum Teil Bücher. Ich denke in diesem Zusammenhang speziell auch an eine Mordserie durch einen Arzt in England. Das war zur Jahrtausendwende. Dr. Shipman, man nannte ihn auch Dr. Tod, Dr. Death. Es ist davon auszugehen, dass er etwa 300 bis 600 seiner Patienten totgespritzt hat. Auch ganz überwiegend alte Menschen, alte, kränkliche Menschen. Und von denen wurden auch viele exhumiert. Einige konnten nicht mehr untersucht werden, weil sie eingeäschert waren. In 15 Fällen konnte man ihm das ohne weiteres nachweisen. Er ist als 15-facher Mörder verurteilt worden, als Arzt, muss man sich wiederum feststellen.
Obwohl er möglicherweise 300 bis 600 Menschen auf dem Gewissen hat?
Ja, also der schlimmste Serienmörder der neueren Zeit, ein Arzt, der eigentlich angetreten ist, anderen zu helfen. Der hat sich dann übrigens im Gefängnis erhängt und sich ja damit sozusagen der irdischen Gerechtigkeit entzogen.
Wir haben hier über einen Krankenpfleger gesprochen, wir haben über einen Arzt gesprochen, der zum Mörder wurde. Empathie ist offenbar bei beiden nicht der Fall gewesen. Und das bei Menschen, die denen besonders schutzbedürftige, kranke Menschen anvertraut waren.
Ja, das muss einen schaudern.
Das muss einen wirklich schaudern, das ist allerdings wahr. Wenn Sie mehr über Kriminalfälle in Hamburg lesen wollen, dann können Sie das wunderbar machen im Crime-Magazin Tatort Hamburg, das das Abendblatt herausgegeben hat. Dieses Magazin ist überall zu bekommen, wo Sie Zeitschriften kriegen, lohnt sich wirklich. Und wenn Sie uns beide mal live und in Farbe erleben wollen, dann können Sie zum Krimi-Festival nach Kampnagel gehen. Da sind wir am 6. November. Ja, ansonsten freue ich mich, dass Sie dabei waren und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
Ja, auch Püschel sagt Tschüss. Sie wissen schon, lieber nicht auf Wiedersehen, denn es könnte sein, wenn wir uns dann überhaupt mal sehen, liebe Hörer, dass Sie dann nicht mehr mit mir in Kontakt treten können.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.